Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 21. April 2026. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Soeben ist der neueste Silver Survey 2026 des Silver Instituts erschienen und siehe da, zum sechsten Mal in Folge übersteigt der Hunger nach Silber das Angebot. Wenn man noch das Silber in Anlagevehikeln einrechnet, befinden wir uns im achten Jahr sogar mit einem Silberdefizit. Solarpanels, Elektroautos, Smartphones, künstliche Intelligenz. Jede Hightech-Anwendung braucht Silber. Schon über 70% des Edelmetalls fließen in die Industrie. Früher oder später sollte der Silberpreis diese makroökonomische Realität spiegeln. Wer dafür bereit sein möchte, eröffnet jetzt am besten ein S-Deposito von BB Wertmetall. Das S-Deposito verbindet die Vorteile von physischem Silber mit jenen eines Depots, sie bleiben also flexibel. Ihre Investition fließt in reines Silbergranulat, den Grundrohstoff für alle Silberprodukte. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber im Namen der Kunden in einem Zollfreilager in der Schweiz, 100% versichert. Und das Beste, wenn Sie bis Ende Mai ein S-Deposito eröffnen und eine Ersteinlage von 1'000 Franken oder Euro tätigen, schenkt Ihnen BB Wertmetall eine Unze reines Silber. Einfach auf s-deposito.swiss gehen und eingeben den Code WW2-26. Ich wiederhole s-deposito.swiss, Code WW2-26. Das dann sind Sie dabei. Mehr Informationen zum S-Deposito finden Sie online auf, um Sie nochmal zu unterstreichen, s-deposito.swiss mit dem Code WW2-26. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Meine Stimme ist leicht belegt und ich habe heute etwas verspätet angefangen. Bitte verzeihen Sie, gestern das wunderbare Frühlingsfest der Zünfte, das Zürcher Sechseläuten, zog sich bis weit in die frühen Morgenstunden hin. Und da darf man sich einfach keine Sekunde entgehen lassen. Das Fest der Tradition, Begeisterung, ein Umzug der traditionellen Handwerksgewerber und auch Handelsgesellschaften und Organisationen, sogar eine Rittergesellschaft ist dabei. Die feiern die Traditionen, die wunderbaren Wurzeln unserer Stadt am Zürichsee. Und bei diesen herrlichen Frühlingstemperaturen, es wird am Schluss auf dem Scheiterhaufen symbolisch der Winter in die Luft gesprengt und nach der Brenndauer des sogenannten Böcks, eines Schneemanns mit explosivem Inhalt, wird das ein sehr, sehr schöner Sommer, der uns da bevorsteht. Aber eben, als ich da mitmarschiert bin und auf den Straßen die Begeisterung der Zuschauer genießen konnte und am Abend die Auszüge, die Zünfte gehen eben dann durch die wunderschön beleuchtete Innenstadt zu den anderen Zünften. Es gibt dann Rede und Gegenrede, Provokationen, tolle rhetorische Kunstwerke. Bei diesem Tag ist mir einfach die Wichtigkeit der Tradition bewusst geworden. Dass Menschen eben verwurzelt sind, dass sie ein Gefühl dafür behalten, woher sie kommen und dass sie eben da auf den Schultern von Giganten von früheren Generationen stehen und sich ja nicht einbilden dürfen, alles neu erfinden zu können. Und in diesen Momenten, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir natürlich aufgegangen, dass die Zeit, in der wir leben, genau das Gegenteil ist. Die letzten Jahre, wohlstandsverwahrlost, wohlstandsgetrieben, hat ein Progressivismus triumphiert. Der menschliche Übermut gehört ja auch zum Menschen, dass man das Alte zu überwinden versucht, dass man zu verbessern versucht, dieses Transzendente am Menschen, dass er immer wieder seine Grenzen überschreiten, überschießen möchte. Aber sich dabei eben allzu oft verrennt und gerade dann, wenn er sich verrennt, ist er meistens am überzeugtesten davon, das Richtige zu tun. Man kann natürlich auch die Fehler nicht so gerne zugeben. Das ist in der Politik ganz besonders ausgeprägter Fall. Vielleicht auch deshalb, weil die Medien keine Fehler verzeihen und die Journalisten, die laufend Fehler machen, dafür mit umso größerer Unerbittlichkeit auf fehlerhafte Politiker oder auf solche einprügeln, die es zugeben. Die Journalisten, das ist ihre Tragik, die jubeln ja meistens Politiker hoch, die gar nichts wert sind und die wirklich Guten, die werden von A bis Z verteufelt und kritisiert. Für mich eines der herausragenden Beispiele da, der Viktor Orban. Der ist ja in den Medien immer fertig gemacht worden. Können Sie davon ausgehen, dass das ein sehr starker, ein guter Politiker ist? Auch wenn die Wahlen verlieren, gehört halt dazu, dass man nach 16 Jahren vielleicht einmal abtreten sollte, weil das eigene Ablaufdatum überschritten wurde. Das ist halt Demokratie, aber ungeachtet all dessen, es sind schon viele bedeutende Politiker abgewählt und übrigens auch wiedergewählt worden. Also die Medien sind also weiß Gott nicht in einer Position, um hier mit einem Unfehlbarkeitsanspruch aufzutreten. Ich glaube, die Journalisten treten noch unfehlbarer als die Päpste auf und vor allem auch mit weniger Bildungssubstanz, leider muss man sagen. Und vielleicht steht das manchmal auch durchaus in einer Korrelation. Also Traditionen sind wichtig, Traditionen begrenzen die menschliche Hybris. Und Traditionen sind eben auch geronnene Erkenntnis. Und die letzten Jahre waren geprägt dadurch, dass man diese Traditionen, diese geronnenen Erkenntnisse einfach zum Fenster rausgeschmissen hat. Nehmen Sie die Beispiele. Migrationspolitik der offenen Grenzen, grenzenlose Zuwanderung. Eine Absurdität. Und man hat es ja von Anfang an kommen sehen, dass das nicht funktionieren kann. Kein Mensch handelt so. Macht einfach die Türe auf in seiner Wohnung und lässt jeden reinkommen, man prüft das. Eine Politik, die den Staat immer größer macht und die Wirtschaft immer kleiner. Man weiß, dass das zur Verarmung und zum wirtschaftlichen Niedergang führt. Immer mehr Steuern, immer mehr Regulierung, immer mehr Bleiplatten, immer weniger Atemluft für die Wirtschaft. Man hat es trotzdem durchgezogen. Die grünen Experimente, dass man bewährte Energieträger ersetzt durch andere, dass man sagt, wir dürfen nicht mehr von Russland abhängig sein, aber man hat sich dadurch in noch eine viel größere und kostspieligere Abhängigkeit der Vereinigten Staaten treiben lassen. Anstatt das zu tun, was einem die Traditionserkenntnis eigentlich gebieten würde, gerade wenn du in der Mitte bist, zwischen zwei Raubtieren, musst du ja versuchen, irgendwo zwischen beiden Slalom zu fahren, solange du selber nicht bedroht wirst. Aber wenn du natürlich dir reinredest, durch alles bedroht zu werden, was nicht eins zu eins deinen Wert- und Moralvorstellungen entspricht, dann bist du gleich dabei, eine weitere wichtige Erkenntnis über Bord zu werfen, nämlich die Erkenntnis, dass Toleranz wichtig ist und dass eben Interessen zwischen Staaten regieren sollten und nicht diese subjektiven moralischen Vorstellungen. Ja, dann heißt es jeweils, ja, aber der Humanismus, die Moral ist wichtig. Ja, das ist schön, Humanismus ist ein tolles Ideal, sehr universell, aber leider immer nur selektiv angewendet und die Staaten außerhalb Europas, die machen sich ja nur noch zynisch darüber lustig, wie selektiv eben dieser sogenannte europäische Humanismus eingesetzt wird. Zum Beispiel im Jugoslawienkrieg hieß es, der Humanismus gebietet, dass man die Selbstbestimmungsrechte, die Heiligen der Völker respektieren müsse beim Kosovo. Wenn aber die russischsprachigen Völker des Donbass oder auf der Krim sich selbstständig machen wollen, dann beharren die gleichen Europäer auf dem heiligen Prinzip der Unverletzbarkeit der territorialen Souveränität der Grenzen, dann darf man gar nichts mehr machen. Wenn sie diesen Grundsatz bei Serbien angewendet hätten 1999, dann wäre das eine komplett illegale NATO-Aktion gewesen. Und da sehen Sie einfach die Willkürlichkeit. Und es kommt eben daher, dass die Menschen sich von allem lösen. Und in Europa gibt es auch eine ganz wichtige Erkenntnis, könnte man meinen, aus der Geschichte, über die man sich jetzt aber auch hinwegzusetzen glaubt oder hinwegzusetzen glaubt, nämlich, dass man mit Russland keinen Krieg anfangen sollte. Keine Kriege gegen Russland. Mit Russland muss man Frieden haben. Fragen Sie Napoleon, fragen Sie dann einige andere im 20. Jahrhundert. Die sind da ganz brutal auf die Welt gekommen. Aber eben, wenn man sich übernimmt, wenn man sich überschätzt, wenn man Traditionen nicht mehr respektiert, nicht im Sinne von versteinerten Vergangenheitsbezügen, sondern im Sinne eben Erkenntnissen, Erfahrungstatsachen, Lebenserfahrung früherer Generationen, wenn es den Menschen zu gut geht, und das war eben der Fall in den letzten 20 Jahren, dann neigen sie dazu, das alles über Bord zu werfen. Das wird jetzt aber korrigiert. Man merkt es, das sehen Sie auch an den Urnen, das sehen Sie an den Wahlresultaten. Das Konservative, das Solide, meldet sich da zurück. Das ist mir einfach so durch den Kopf gegangen am gestrigen Tag und scheint mir wichtig, das in Erinnerung zu rufen. Gerade in Deutschland haben es ja Traditionen im Moment sehr schwer, immer mal wieder, weil natürlich auch die deutsche Geschichte sehr speziell und in dem Sinn auch schmerzhaft und voller Abgründe ist. Aber gerade deshalb, weil die Versuchung, eben Traditionen, die auch schmerzhaft sind, auf keinen Fall zu erinnern, geht es darum, doch ein Maß zu finden, wie man Herkunft und Zukunft irgendwo in die Balance bringen kann. Das gilt übrigens für alle Länder, die da ein Gleichgewicht zu suchen und zu finden haben. Was läuft an den Konfliktfronten? Da schaue ich jetzt vor allem mal in die amerikanischen Medien, weil die sind näher dran. Die Waffenruhe, die angebliche Waffenruhe im Irankrieg, die läuft aus, und nach US-Medien, vor allem Wall Street Journal, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Trump jetzt da diesen Waffenstillstand verlängert, eher gering. Also man bereitet sich auf ein Wiederaufflammen der Kampfhandlungen vor. Die Amerikaner haben inzwischen auch einen iranischen Tanker gestoppt, der durch die Doppelblockade hindurchschlüpfen wollte. Chinas Xi Jinping fordert eine normale Hormuz-Durchfahrt. Das ist die geopolitisch für mich brenzligste Frage, dass eben die chinesischen Tanker da im Kreuzfeuer der verschiedenen Blockaden von Seiten Irans, von Seiten der USA einmal beschossen, getroffen werden könnten. Wäre das dann quasi ein Funke, der einen Weltkrieg oder eine einfach fürchterliche Eskalation in Gang bringen könnte? Theoretisch ja, das Risiko ist vorhanden. Ich glaube allerdings, dass die großen Mächte Amerika, Russland, China nicht an einer Eskalation dieses Kriegs interessiert sind, auch die Amerikaner nicht. Sie haben sich vielleicht verschätzt, möglicherweise. Man muss aufpassen mit solchen Urteilen von außen. Vieles spricht dafür, aber wir wissen es einfach nicht. Auf jeden Fall, die Amerikaner möchten einfach verhindern, dass die Iraner diese Atombomben, dieses atomwaffenfähige Potenzial erreichen. Das ist ihr primäres Ziel. Ihr strategisches Ziel ist natürlich die Ölquellen, das Öl im Nahen Osten. Das ist klar. Sie wollen da natürlich ihre Einflusssphäre entsprechend absichern. Das ist das Gesetz der Weltpolitik, ob uns das passt oder nicht. Das sind rationale, aus unserer Sicht vielleicht abzulehnende, aber aus Sicht dieser Großmächte rationale Bestrebungen. Das machen die Russen, das machen die Chinesen. Alle sichern ihre Claims ab. Sie stecken jetzt diesen Machtbereich der sich verändernden Stärkeverhältnisse neu ab. Und hier ist der Nahe Osten auch ganz besonders im Fokus. Auf jeden Fall rufen die Chinesen dazu auf, jetzt diese Straße wieder frei zu machen. Und die Verhandlungen mit Iran gehen weiter. Das ist auch eine gute Nachricht. In Islamabad wird da weiter miteinander gesprochen. Und wir wissen nicht, wie lange das geht und ob es da auch zu Durchbrüchen kommen könnte. Ich glaube einfach, die ganze Weltlage, die großen Mächte sind nicht auf Krieg kodiert. Wir stehen also nicht in einer Situation, wie wir sie leicht vor dem Ersten Weltkrieg hatten, wenn man diese etwas einfachen Parallelen ziehen möchte. Da beschäftigen sich die US-Medien mit der Frage, wie man dieses angereicherte Uran tatsächlich unschädlich machen könnte. Da werden verschiedene Optionen durchgespielt. Die iranischen Unterhändler geben derweil zu bedenken, dass sie unter Druck nicht verhandeln werden, sowohl auch keine Zugeständnisse abzugeben bereit sind. Und der iranische Außenminister hat mit Russland gesprochen. Russland und China sind ja traditionell eher verbündet mit Iran, halten sich aber auch noch zurück. Die Russen haben viele Probleme in ihrem nahen Westen. Ja, die Ohnmacht der Mächtigen, weder die Russen noch die Amerikaner scheinen im Moment in der Lage, ihre militärischen Ziele erreichen zu können. Die Russen haben sicherlich die längere Ausdauer als die Ukrainer. Und die Amerikaner sind auch mächtig, sie können die Iraner treffen. Gleichwohl, das sind sehr kostspielige politische Manöver, die da gemacht werden mit diesen Kriegen. Und auf Dauer kann das nicht gestellt werden. Also mit jedem Tag, an dem das dauert, wächst die Bereitschaft hier auf dem Verhandlungsweg einen Ausgleich zu finden, was sicherlich besser ist, als wenn man diese Kriege bis zum Endpunkt durchfightet. Das Wall Street Journal untersucht die verschiedenen Handlungsoptionen, die Trump hat. Am wenigsten wahrscheinlich sei, dass er da einfach weggeht, dass er sich jetzt sozusagen verabschiedet von den Kriegsschauplätzen da, sondern er werde das durchziehen. Dann haben wir noch einen Schadensbericht, den ich hier allerdings nicht referieren kann, über die dem Iran jetzt tatsächlich zugefügten Zerstörungen. Darüber werde ich dann vielleicht morgen etwas sagen können, wenn ich die einzelnen Angaben dazu etwas genauer studiert habe. Was ist in den deutschen Medien groß drin? Ja, da werden die Aussagen jetzt zitiert, der Iran drohe mit neuen Trümpfen auf dem Schlachtfeld, auch die Frage, wie schwer das Land getroffen worden sei, viele Fragezeichen, viele offene Punkte, darüber lohnt es sich jetzt nicht zu spekulieren. Der Papst hat seinen Sieg verspielt, ja, man bedauert, dass da das Kirchenoberhaupt einen Rückzieher macht in seiner mächtigen Schelte. J.D. Vance mit einer sportlich selbstbewussten Bibelauslegung. Er erklärt dem Kirchenoberhaupt die heilige Schrift und ist gewissermaßen dabei, die Handlungen seines Präsidenten im Lichte der Ewigkeit noch einmal propagandistisch zu rechtfertigen. Aber nicht alles falsch, was J.D. Vance sagt. Es gibt tatsächlich nach katholischer Auffassung den gerechten Krieg. Und man könnte sich auch die Frage stellen, hätte Papst Leo auch den Angriff der Amerikaner, der Alliierten gegen die Nationalsozialisten im letzten Weltkrieg kritisiert. Das sind schon Fragen, die man auch stellen kann. Natürlich, die meisten sind jetzt gegen Trump und Netanyahu. Sie teilen die päpstliche Schelte, aber die Amerikaner und diese Regierung sieht es ganz anders. Sie sagen, wir sind hier eigentlich im Begriff, das Gute zu verwirklichen. Wir möchten nicht, dass ein Regime, ein fundamentalistisches Regime in den Besitz von Atombomben kommt. Dann sagen natürlich alle Kritiker, ja, aber es gibt andere fundamentalistische Regimes, zum Beispiel in Israel, die haben auch Atombomben und dann sind sie natürlich in dieser moralischen Ausbalancierung. Und ich würde hier einfach immer wieder versuchen, die realistische, die interessensgebundene Perspektive anzuwenden und dann sieht das Bild etwas differenzierter, aber auch sachlicher aus. Dann kann man nämlich festhalten, dass es nicht im Interesse der Amerikaner und der Israeli ist, dass ein Land wie Iran in den Besitz von Atombomben kommt. Das ist einfach eine Tatsache. Das ist so. Und deshalb muss man versuchen, dieses Problem zu lösen. Und die Iraner müssen sich überlegen, ob auch sie bereit sind, wegen dieser Waffen, wegen dieser Machtprojektion, wegen diesen auch alten imperialen Ansprüchen, die sie da immer noch erheben, ob sie da bereit sind, jetzt diesen Krieg durchzufechten, ob die Bevölkerung bereit ist. Also wenn man es nicht unter dem dauernd moralischen Aspekt betrachtet, erschließen sich einem da einfach die, glaube ich, fruchtbaren diplomatischen Aussichten. Dann Innenpolitik in Deutschland, da ist offensichtlich eine Meinungsverschiedenheit in der Regierungsfraktion der CDU/CSU zu beobachten. Innenminister Dobrindt möchte eine Reichensteuer oder eine Spitzensteuer erhöhen, beziehungsweise die Reichensteuer, um eben den Mittelstand zu entlasten. Kanzleramtschef Thorsten Frey spricht sich dagegen aus. Das ist die Tragödie für mich, dass sie im Moment einfach keine bürgerliche Politik in Deutschland haben, weil einfach die CDU/CSU zu schwach ist. Sie regiert mit der SPD, da kann sie fast nichts durchbringen. Und dann ist das, was eigentlich nötig wäre, nämlich die Entlastung der Bürger und auch der Unternehmen steuerlich, aber auch was die Regulation angeht, zurück zur sozialen Marktwirtschaft, aber nicht zur Marktwirtschaft, nicht zur sozialistischen Marktwirtschaft, Markt ganz klein. Das wird im Moment erschwert. Man sieht da von außen, zumindest mir ist das nicht möglich, hier eine Richtung zu erkennen. Man hat einfach das Gefühl, das geht in Deutschland immer weiter. Immer mehr Steuern, immer mehr Staatseinnahmen, immer mehr Geldnot beim Staat, immer mehr Schulden, obwohl man den Leuten immer mehr Geld aus der Tasche nimmt und immer mehr Regulierung, also genau der falsche Weg. Man müsste die Kraft haben, hier die Gesellschaft wieder zu entlasten, um ihre eigenen Kräfte zu entfesseln, aber man zieht da die Schrauben an. Meine Damen und Herren, das war's fürs Erste. Wir bleiben zuversichtlich aufgrund der Tatsache, dass eben die Ohnmacht der Mächtigen oft der Toleranz zum Durchbruch verhilft, und ich gebe auch die Hoffnung nicht auf, dass Staaten wie der Iran, der eben für viele auch eine Bedrohung ist und dann auch das Unheil heraufbeschwört, das über ihn hereinbricht, dass dort genügend vernünftige Leute vorhanden sind, die eben erkennen, dass es wichtig ist, sich auch mit Amerika, mit Israel zu einigen. Und im Unterschied zu vielen Deutern glaube ich nicht, dass Israel und Amerika von Fanatikern, von Spinnern regiert wird, sondern von Interessenspolitikern, die allerdings auf eine sehr bestimmte Art und Weise ihre Interessen durchsetzen. Und das gilt es zu berücksichtigen. Und dieser Moralismus, das ist die Denkfalle, in der man leider in Europa und vor allem bei den Journalisten hier allzu oft hineintappt, das hindert einen daran, vielleicht diese Dinge etwas nüchterner, etwas gelassener und etwas zuversichtlicher zu sehen, als ich das täglich versuche. Meine Damen und Herren, zum Schluss noch eine Tabelle, die wir nicht angesprochen haben. Beliebtheitscheck für Deutschlands wichtigste Politiker gemäß Bild-Zeitung. Nummer 1 Boris Pistorius, 2 Henrich Wüst, 3 Cem Özdemir, 4 Markus Söder, 5 Wolfgang Kubicki aus dem Stand, der mutmaßliche neue FDP-Vorsitzende, 6 Alice Weidel, Julia Klöckner 7, Alexander Dobrindt 8, 9 Lars Klingbeil, 10 Sarah Wagenknecht, Heidi Reichenegg 11, 12 Carsten Dinnemann, 13 Bärbel Baas, 14 Franziska Brandner, 15 Ines Schwertner, 16 Katharina Dröge, 17 Tino Chrupalla, dann erst Friedrich Merz, Platz 18, 19 Katharina Reiche und Jens Spahn, noch unter den Top 20. Ja, mal sehen, ob sich das dann auch bei den Urnen bestätigt. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihnen einen schönen, gelassenen Frühlingstag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen, wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut, wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.